Guten Morgen. Keine Angst, es handelt sich heute aufgrund der Temperaturen nicht um eine Predigt, bei der ihr euch warm anziehen müsst. Aber es geht um das Thema Wachsamkeit. Als ich heute Morgen aus Wiener Neustadt mit dem Zug hierher fuhr, bin ich in einen Waggon eingestiegen, der sehr warm war. Ich habe gedacht, oh gute Güte, das ist jetzt wirklich eine schlechte Temperatur, die führt mich so richtig schön in die Entspannung. Ich suche mir eine andere Klimazone und habe die auch Gott sei Dank gefunden. Ich möchte zu Anfang beten. Himmlischer Vater, du hast Worte des ewigen Lebens und du möchtest uns heute darin begegnen. Wir danken dir für dein Wort und bitten dich nun, dass du alles von uns fernhältst, was uns ablenken möchte. Bitte hilf uns neu, auf dich zu konzentrieren und uns neu für dich zu begeistern. Amen. Ich freue mich, dass ich den Predigtdienst wahrnehmen kann, auch wenn der Text so seine Herausforderungen hat und mich wirklich lange Zeit beschäftigt hat in der Vorbereitung. Unser Text beschränkt sich auf die Verse 18 bis 21 und an der Stelle wiederhole ich kurz diese drei Verse. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von einem sinnlosen und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für den Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Jesus Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf der Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt hat und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Diese drei Verse möchte ich in zwei Themenbereiche aufteilen, nämlich den Bereich Wertschätzung gegenüber Gott und das andere Vertrauen und Hoffnung. Der Text fordert uns neu auf, darüber nachzudenken, welche Rettungsaktion Gott sich bereits vor der Schöpfung für uns ausgedacht hat. Der erste Petrusbrief wurde an die damalige Gemeinde in Kleinasien, also der heutigen Türkei, geschrieben. Unsere Geschwister befanden sich damals in der Minderheit und wurden bis zu einer hohen Wahrscheinlichkeit verfolgt. Das heißt, sie hatten ziemlich viel mit Auseinandersetzungen, Anfragen oder auch Anfeindungen zu kämpfen. Vermutlich sind sie aber auch müde geworden auf dem Weg der jungen Kirche. Ich kann mir vorstellen, dass das damals nicht ganz so leicht war. Der Brief lässt aber auch die Interpretation zu, dass einige mutlos und orientierungslos wurden. Petrus hatte somit die Absicht, unsere Geschwister zu motivieren und auch zu ermutigen, am Ball zu bleiben, am Glauben dran zu bleiben, selbst wenn es schwer ist. Das tat er unter anderem auch damit, indem er sie hinwies, was ist euer Gewinn? Wer hat euch freigekauft? Um welchen Preis hat er euch freigekauft? Nämlich, wir wurden von einem, so wie damals die Geschwister, von einem sinnlosen Leben freigekauft mit einem Preis, mit dem kostbaren Blut des Opferlammes, an dem es keinen Makel gab, das Blut von Christus und darüber hinaus natürlich unschuldig. Aber nicht nur die damalige Gemeinde benötigt diesen deutlichen Hinweis, sondern auch alle Generationen. Und somit ist es gut, dass wir diesen Brief heute auch haben und kennenlernen dürfen. Denn auch wir sollten uns neu bewusst machen, wer ist eigentlich Gott und Jesus? Was hat es ihnen gekostet, sowohl den Vater als auch den Sohn? Jesus ist bis zum Tod gegangen, ganz klar. Aber wenn ein Vater sieht, wie sein Kind leiden muss und sterben muss, was hat es Gott auch gekostet? Und Wovon haben sie uns eigentlich erlöst? Was ist der Benefit? Welchen Kontrast haben wir von einem alten Leben zu einem neuen Leben? Bei dieser himmlischen Rettungsaktion sind Gottes Gefühle und Jesu Gefühle im Einsatz. Somit kann es sich in unserer Nachfolge nicht um ein christliches Gesamtpaket handeln, das wir bestellen, auspacken, aufmachen und anstecken. So einfach ist es nicht. In der Nachfolge geht es auch nicht darum, dass wir in Anführungszeichen mit unseren Fehlern und Schwächen geliebt sind, sondern wir sind aufgefordert, uns permanent weiterzuentwickeln und neu zu begeistern, so wie es in einer Partnerschaft ist. Wenn in einer Partnerschaft die Liebe zum Stillstand kommt, dann sumpert sie dahin. Ziehen wir jetzt aber noch einen weiteren Vergleich, nämlich den Vergleich zwischen dem Christsein und dem Sport. Die Olympischen Winterspiele sind seit einer Woche vorüber. Zum sportlichen Erfolg führen nebst dem nötigen Talent natürlich ein hartes Training, die Disziplin, ein gesunder Lebensstil und nicht zuletzt aber auch Trainingspausen. Aber nicht nur im Sport sind Disziplin und Ausdauer notwendig. Das lässt sich sehr gut nachvollziehen. Volles Engagement und großer Einsatz sind in vielen Bereichen des Lebens notwendig, in der Schule, im Beruf. Und wenn diese Leistungen überdurchschnittlich sind, hat man den Benefit, wir bekommen Aufmerksamkeit, wir bekommen Anerkennung, wir bekommen Wertschätzung. Gott gegenüber müssen wir keine Leistung erbringen, um Aufmerksamkeit, Anerkennung und Liebe zu bekommen. Weil Christus selbst den Sieg errungen hat, den sonst keiner einholen kann, auch wenn er sich noch so sehr anstrengt. Als Kinder Gottes profitieren wir vom Sieg Jesu. Aber wie schaffen wir es, uns für diese Liebe immer wieder neu zu begeistern? Zwei von vielen Möglichkeiten möchten wir heute ein bisschen näher fixieren, nämlich die Wertschätzung gegenüber dem Sieg Jesu und dem daraus folgenden Vertrauen und der Hoffnung. Wenn der Glaube Alltag wird, kann das auf der einen Seite sehr gut sein. Alltag bedeutet nicht nur Eintönigkeit, Alltag bedeutet auch Stabilität und Sicherheit. Und das ist für unser Glaubensleben sehr wichtig. Aber auf der anderen Seite versteckt sich hinter einer Routine auch ein Mechanismus, der dazu führt, dass wir nicht mehr ganz bei der Sache sind oder Dinge nur halbherzig oder unkonzentriert tun. Wir kennen alle das Beispiel, wenn wir morgens aus dem Haus gehen, sind wir uns nach kurzer Zeit unsicher, habe ich die Tür abgesperrt oder nicht. Das andere ist, wenn in der Sonntagspredigt ein Text kommt, den wir schon viele Male gehört haben. Lehnen wir uns zurück, weil wir glauben, viele schon zu kennen und folgen oftmals nicht ganz konsequent den Gedanken der Predigt. Oder wie sieht es mit unserem Umgang des Abendmahls aus? Gerade dann, wenn wir es viele Jahre schon gefeiert haben, Monat für Monat. Lassen wir es zu, dass Gott uns noch berührt? Das sind Beispiele, die deutlich machen, dass wir gut funktionieren und unsere Gedanken nicht ganz bei dem haben, womit wir uns beschäftigen. Und das soll gerade in unserer Gottesbeziehung nicht der Fall sein. Damit in unserer Beziehung zu Gott ein stets frischer Wind weht, müssen wir den Wert der Beziehung zu Gott buchstabieren lernen. Zum Beispiel durch Erinnerungen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Petrus ruft den damaligen Christen und allen Christen sämtlicher Generationen und somit auch uns den größten Deal aller Zeiten in Erinnerung. Es gibt nichts Größeres. Wenn manche Werbungen in den Medien so super interessant dargestellt werden, finde ich das hier und da, empfinde ich das, also das ist meine persönliche Meinung, als manch professionelle Bettelaktion. Spitzensportler, wir hatten eben von der Olympiade, die hatte ich eben erwähnt, Spitzensportler tragen immer wieder Emblems in Interviews und bekommen dafür eine Menge Kohle, ein dickes Kohle. In unserer Zeit ist es Trend, wenn ich ein Logo auf meinem Leiberl, auf der Handtasche oder wo auch immer trage, dass ich dafür zahlen muss, dass ich ja ziemlich viel zahlen muss. Aber umgekehrt ist es bei Gott. Wenn ich ihn bekenne, wer mich vor den Menschen bekennt, so sagt Jesus Christus, dem werde ich vor meinem Vater bekennen. Welch einen Sieg haben wir? Was schenkt uns Gott durch Jesus Christus? Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben. Sinn und ziellos, die Sklaven des Konsums, die Sklaven der Macht, die Sklaven der Intrigen, die Sklaven der Sehnsüchte, freigekauft von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon unsere Vorfahren geführt haben. Und ihr wisst, was der Preis für den Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Gold und Silber. Wer von diesen Worten unberührt bleibt, der hat vermutlich keine Sehnsucht nach einem sinnvollen und ewigen Leben, beziehungsweise keine Sehnsucht nach Gott. Ja, ihm fehlt die Wertschätzung gegenüber Gott. Im Wikipedia steht Folgendes zur Wertschätzung. Wertschätzung ist verbunden mit Respekt, Wohlwollen und drückt sich aus in Zugewandtheit, Interesse, Aufmerksamkeit und Freundlichkeit. Respekt Gott gegenüber einüben, wie macht man das? Gott nicht nur als einen guten Kumpel oder Kameraden zu sehen. Ja, und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jedem nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr hier in der Fremde seid, ein Leben in Ehrfurcht vor ihm. Das sind die vorangegangenen Verse von diesem heutigen Predigttext. Vertrautheit ist absolut wichtig, aber sie soll nicht dazu führen, dass wir schleißig werden in Beziehungen und Gott zum Beispiel den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, so, sondern wir uns engagieren, uns auch für Gottes Interessen interessieren. Durch Dankbarkeit drücken wir ebenfalls Wertschätzung aus. Wenn unser Gebetsleben dauerhaft und größtenteils von der Fürbitte geprägt ist, zeigt das nicht nur, dass wir uns um uns selbst drehen, sondern den Fokus nur ein wenig oder gar nicht auf Gott gerichtet haben. Die Betonung liegt auf dauerhaft und größtenteils. Denn es gibt Phasen im Leben, da ist die Fürbitte oder die Zeiten der Fürbitte einfach wichtig. Aber selbst für diese Zeiten gibt uns die Bibel eine interessante Empfehlung, nämlich in Philipper 4, Vers 6. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Gott zuzuwenden bedeutet, das Schöne im Leben zu erkennen. Dankbarkeit und Lobpreis weitet das Herz. Wir merken schon, in der Nachfolge ist wirklich eine gute Wahrnehmung und ein wacher Verstand wichtig. Christlicher Glaube ist immer ein Entwicklungsprozess, ein Verändern, ein Werden und ein Wachsen. Er bedeutet nicht Statik, sondern Dynamik. Er bedeutet nicht Beharrung, sondern Bewegung. Bereitschaft für Veränderung, in Bewegung geraten, auf Wanderschaft gehen, das sind die Sinnbilder des Christseins. Martin Luther sagte einmal, das christliche Leben ist nicht fromm sein, sondern fromm werden. Nicht gesund sein, sondern gesund werden. Nicht Ruhe, sondern Übung. Wer Gott nachfolgt, wird es früher oder später erfahren. Die Ermüdung, die Ernüchterung und die Erschöpfung. Und gerade deswegen ist es immer wieder wichtig, uns neu daran zu begeistern und zu erinnern, was es Jesus gekostet hat, was es Gott gekostet hat, um uns zu befreien. Johannes Block sagt hierzu Folgendes. Das Blut Jesu fließt neues Leben ein wo das alte Leben immer älter und lebloser wird, dort befreit das Blut Christi zu neuem Leben. Das Blut Christi ist ein Lebenszeichen. Ein Lebenszeichen für ein Leben, das wir uns selbst nicht einflößen können. Wir leben gewissermaßen auf Gottes Kosten. Das ist die frohe Botschaft, dass Jesus Christus für uns die Kosten des Lebens trägt. Einer trägt die Kosten, damit wir leben. Kommen wir zum zweiten und letzten Punkt der Hoffnung und dem Vertrauen. Vielen, wenn uns bewusst ist, was Jesus Christus für uns getan hat, werden wir Gott und seinem Sohn nicht nur dankbar, sondern das schafft Vertrauen und auch Hoffnung. Aber wodurch sind diese Hoffnungen begründet oder worauf hoffen wir? Gott gibt uns in seinem Wort zahlreiche Verheißungen und das ist sicher ein Grund der großen Hoffnung. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Je nach Übersetzung findet man das Wort Hoffnung bis zu 158 Mal und das Wort Vertrauen dagegen in der gleichen Übersetzung, nämlich der guten Nachricht, bis zu 232 Mal in der Bibel. Worin unterscheiden sich eigentlich Vertrauen und Hoffnung? Und wie wirken sie sich in unserem Alltag oder auch in unserer Gottesbeziehung aus? Vertrauen ist ganz klar, es liegt fast auf der Hand, richtet sich an eine Person oder eine Institution. Und die Hoffnung spricht von dem Vertrauen und der Erwartung von etwas Zukünftigem, wobei die Erwartung nicht vage ist, sondern immer fest begründet. Ich möchte euch jetzt ein bisschen einbinden und frage in die Runde, wo vertraut ihr im Alltag? Nicht jetzt auf Gott gesehen, der Punkt kommt gleich, aber wo vertrauen wir überall? Wir vertrauen, ihr dürft gerne Punkte nennen, wo ihr vertraut, dem Partner. Genau, ja. Ja. Wir vertrauen den Kindergärten und Schulen unsere Kinder an. Wo vertrauen wir noch? Ein Beispiel für Institutionen, der Bank, unser Geld. Wie sieht es mit unserem Vertrauen Gott gegenüber aus? Wo vertrauen wir Gott? Jedes Mal, wenn man betet. Wir vertrauen ihm unser Leben an, unsere Liebsten, aber wir vertrauen ihm auch unsere Wünsche und Geheimnisse an. Wir vertrauen darauf, dass Gott uns in der Not hilft. Fällt jemandem noch was ein? Ja, ganz praktisch und wesentlich für den Alltag. Ja. Habe ich nicht ganz verstanden, bitte, Lauter. Genau, dass Gott der Gemeinde einen neuen Hirten schenkt. Dass die Gemeinde gesamt und einheitlich Gott vertraut. Das ist ein gutes Beispiel. Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass unser Leben aus ziemlich vielen Hoffnungsattacken im Alltag besteht? Mir ist das jetzt so bewusst geworden, als ich die Predigt vorbereitet habe. Wir hoffen immer wieder, ziemlich viele Male untertags, dass die Kopfschmerzen nachlassen, die eingeladenen Gäste die Einladung wahrnehmen oder unbequeme Gäste früher gehen, kommt ja auch vor, dass das Wetter besser wird oder wir eine Gehaltserhöhung bekommen, die Prüfung bestehen, einen Partner finden, den Parkplatz finden. Nachdem unser Alltag nicht nur vom Vertrauen, sondern auch von der Hoffnung geprägt ist, stellt sich mir folgende Frage. Oder mehrere Fragen. Was erhoffst du dir eigentlich aus der Gottesbeziehung? und wie wirkt sich deine Hoffnung auf Gott aus? Hoffst du oder vertraust du, dass Gott dein Gebet erhört? Schaffst du es, Hoffnungen in ein Gebet zu formulieren? Ganz konkret jetzt, hoffst du nur, dass du die nächste U-Bahn erwischst oder den einen Parkplatz bekommst, oder bittest du Gott um Unterstützung, dass du die U-Bahn oder den Parkplatz bekommst? Im Psalm 71, Vers 5 gibt es eine schöne Zusammenfassung, Integration der beiden Eigenschaften. Du bist meine Hoffnung, Herr, ich vertraue dir von Kindheit an. Wie schön ist das, wenn das jemand wirklich, wirklich von Kindheit auf sagen kann. Zusammenfassend können wir also Folgendes festhalten und darüber staunen, vorausgesetzt, wir haben Jesus unser Leben anvertraut. Wir sind nämlich Teilhaber am Sieg Jesu, der die Sünde und den Tod überwunden hat. Und dieser Sieg verschafft uns die Vergebung der Sünden. Durch die Vergebung der Sünden sind wir von Gott angenommen. Und durch diese Annahme erhalten wir Frieden und Geborgenheit. Und dadurch ruhen unser Vertrauen und unsere Hoffnung in Gott. Welch einen Reichtum haben wir? Welch einen Reichtum haben wir mit unserem Gott? Die Christen damals waren in der Verfolgung und heute leben auch viele, viele Christen in der Verfolgung. Uns verfolgt oftmals ein ganz anderer Wahnsinn im Alltag, dass wir unseren Fokus auf Gott verlieren. Wir sollten festhalten und Gott immer wieder im Alltag suchen, uns neu daran erinnern, welch ein Reichtum wir von ihm haben und dass manch Werbeaktion wirklich abzuschwächen ist. Abschließend möchte ich euch noch ein Gedicht von Hannelore Frank vorlesen. Hoffnung, das Vertrauen, dass noch etwas kommt, fast gegen alle Vernunft. Hoffnung, das Vertrauen, dass Gott handeln wird und uns nicht aufgibt, nicht einmal im Augenblick des Todes. Wenn es einen Grund gibt, fröhlich jeden Tag zu leben, einen leichten oder schweren, gleich viel, dann diese Hoffnung, eine andere kenne ich nicht. Der Gott der Hoffnung schenke euch Freude und Frieden. Amen.